also an. Wir versuchen uns damit später noch auseinanderzusetzen. Ihm zu vertrauen, dass er alles regelt, das ist der Punkt, an dem die meisten stolpern kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm vertrauen kann, dass er es macht. Nun, wenn du wirklich clever bist, würdest du einfach ein Risiko eingehen. Probiere es einfach aus. Was hast du zu verlieren? Denk einfach daran, wie gut du darin bist oder wie gut Adam es macht. Und mach dir klar, dass die wenigen guten Dinge, die in deinem Leben passiert sind, darauf zurückzuführen sind, dass du ihn mal die Tasten hast drücken lassen. Aber du tust es nicht beständig genug, du lässt den anderen so viel machen, dass er das Gute immer wieder zunichte macht. Also wechselst du hin und her. Jetzt sage ich Dinge, ich spreche über diesen Adam, ich möchte hier etwas korrigieren, denn ich muss auf mein Bekenntnis achten. Du musst ganz genau auf dein Bekenntnis achten. Du wurdest in Adam hineingeboren, auf natürliche Weise. Aber Jesus sagte, um mit ihm zu gehen, musst du wiedergeboren werden. Denn du brauchst eine andere Natur. Deshalb müsst ihr von neuem geboren werden. Wir müssen eine andere Natur bekommen, denn diese alte, diese erste Natur, mit der wir geboren wurden, wurde in Sünde geboren und kann Gott niemals gefallen. Sie kann nicht einmal die Dinge Gottes verstehen. Du musst also eine neue Natur haben, die nicht nur Gott gehorchen, sondern auch die Dinge Gottes verstehen kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie gut oder böse ist. Alles, was die alte Natur tut, steht im Gegensatz zu dem, was Gott will. Paulus noch einmal in Römer 7. Was immer Gott will, diese Natur will etwas Gegenteiliges tun, etwas Böses oder Gutes, aber es wird dem widersprechen, was Gott will. Die Christusnatur wird nur das tun, was Gott will. Sie wird nie etwas tun, was dem entgegensteht, was Gott will. Ich habe also eine Identitätskrise, wenn ich zu Gott komme. Die hatte ich nicht, bis ich gerettet wurde. Ich wusste, wer ich war. Ich wusste, wie ich war. Ich wusste, was ich tun würde, wenn er mich so anschaut oder mich herumschubst oder so etwas in der Art. Ich wusste, was ich tun würde. Ich kenne mich. Also tu das nicht, denn ich weiß, was ich tun würde. Ich kannte mich. Ich war ehrlich zu mir. Auch wenn ich manchmal nicht mochte, was ich war, war ich ehrlich zu mir. Aber als ich zu Christus kam und in die Familie Gottes hineingeboren wurde, wiedergeboren in die Familie Gottes hinein mit einer neuen Natur, diese Natur ist jetzt wie mein großer Bruder Jesus. Und die andere Natur, die wie mein erster Bruder Adam war, der gesündigt hat, dazu sagt der Herr, ich will, dass du sie tötest. Ich habe sie verdammt. Wenn du es mit zwei Häusern vergleichen willst, dieses Haus, so sagt der Vater, ist von heute an verdammt. Zieh aus. Ich habe dir ein neues Haus gegeben, zieh in dieses oder in den Baum. Zieh in dieses Haus. Lebe hier. Geh nie wieder in das Haus zurück, denn das Haus ist verdammt. Und wenn du in diesem Haus wohnst, bist du verdammt. Denn das Haus ist verdammt. Sei nicht dort, wenn die Abrissbirne zuschlägt. Im Moment steht es zwar noch, aber es wird zerstört werden. Es wurde bereits verdammt. Es ist wie ein Haus, das kurz vor dem Einsturz steht. Es wurde bereits verdammt. Und das Gesetz sagt, dass du nicht mehr darin wohnen darfst, weil es nicht sicher ist, weil es eines Tages einstürzen wird. Nun, der Adam, all das wird zerstört werden, wenn Jesus wiederkommt. Aber wir wissen nicht, wann das passieren wird. Es kann mitten in dieser Sitzung passieren. Und es fällt. Und in diesem Haus, da kommt die Zerstörung auf das Haus zu. Der Zorn Gottes wird über die Söhne des Ungehorsams kommen. Die Söhne des Ungehorsams sind diejenigen, die im Fleisch und nicht im Geist wandeln. Lass dich nicht dabei erwischen, wie du da rüber gehst, wenn es zuschlägt. Vielleicht wirst du deine Errettung nicht verlieren, aber es wird eine Menge Feuer geben, um sie zu bekommen. Vielleicht wirst du noch durchs Feuer gerettet, aber du wirst doch einige heiße Sachen gehen, wenn du dort drüben landest, wenn er zurückkommt. Er sagte also, dass du jetzt Zeit hast, komplett auszuziehen und dass es das Beste ist, wenn du mich dein Haus abreißen lässt, damit du nicht in Versuchung kommst, wieder hineinzuziehen. Deshalb will ich die Axt an die Wurzel legen, denn du kannst nicht zurückgehen und vom Baum essen, wenn er tot ist. Versuche nicht, dich einfach fernzuhalten, weil du ein ausgebautes, schönes Haus hast, in dem du dich abkühlen kannst, wenn es hier drüben ein bisschen heiß wird. Dasselbe gilt für die beiden Reiche, das Reich der Finsternis und das Reich des Lichts. Wir haben zwei Pässe. Du solltest den anderen zerrissen haben, als du in dieses Reich gekommen bist, damit du die Grenze nicht überschreiten kannst. Aber wir halten beide Pässe auf dem neuesten Stand. Auf diese Weise gehen wir einfach hin und her. Leute, das ist nicht klug. Jesus sagte entweder das eine oder das andere, heiß oder kalt. Sei hier drüben, wenn du kalt bist. Bei ihm bist du heiß. Ein Dazwischen gibt es nicht. Das Hin und Her, das Mischen von heiß und kalt macht dich lauwarm. Deshalb hat der Herr die Gemeinde in der Offenbarung gewarnt. Er sagte, ich werde dich ausspeien, die Gemeinde in Laodicea. Weil ihr weder heiß noch kalt seid, werde ich euch ausspeien. Ich war in Laodicea, in der heutigen Türkei. Du bist auf der Seite des Berges und es war damals eines der Finanzzentren der Welt, als Jesus diese Worte durch Johannes sprach. Wenn du dir die Seite des Berges ansiehst, und ich war in anderen Städten, in denen es Ruinen gab, und es war die Form einer Stadt, aber die Mauern waren niedergerissen, aber du siehst Fundamente und du kannst sehen, wo jedes Haus stand. In Laodicea konnte man nicht erkennen, wo ein Haus stand, denn es sah aus, als wäre es über den ganzen Berg verweht worden. Es gab Felsen hier, Felsen dort, Felsen über Felsen. Nichts war fest angeordnet, dass die Fundamente oder irgendwas anderes gezeigt hätte. Es sah aus, als wäre es einfach über den Berg gespien worden. Der Herr sagte, wenn du nicht Buße tust, werde ich dich aus meinem Mund ausspeien. Ich war ziemlich beeindruckt, als ich das sah. Es sah aus, als wäre es einfach über den Berghang ausgespuckt worden. Wir müssen also verstehen, wie ernst die Sache ist. Wir können mit dieser Sache keine Spielchen spielen. Wir müssen ausziehen. Entweder Leben oder Tod. So einfach ist das. Wenn du einmal damit anfängst, nehmen wir an, dass wir die Sache mit der Herrschaft hinter uns lassen und uns einfach dafür entscheiden, dass er der Herr sein wird. Das ist eine einzige Entscheidung. Und ich werde auf ihn hören und ich werde ihn auf all meinen Wegen anerkennen und er wird meinen Weg leiten. Du musst dir klar machen, dass die Gedanken, die dir in den Sinn kommen und die du unter Kontrolle bringen willst, eigentlich aus einer von zwei Quellen stammen. Aber in gewisser Weise aus drei Quellen, okay? Indirekt von der dritten, aber eigentlich von einer von zwei Quellen. Diese Gedanken kommen aus deinem Verstand. Entweder war Christus an der Tastatur, er hat sie dir in den Kopf gesetzt. In diesem Fall prüfst du sie, du erkennst, dass es der Herr war. Du setzt sie frei und tust, was sie sagen. Der Körper wird gehorchen, so einfach ist das okay. Oder es war die alte Natur, die im Verstand darauf programmiert ist, ihre eigenen Begierden zu erfüllen und selbst motiviert zu sein. Das ist es, was unser ganzes Leben lang in unserem Verstand programmiert wurde, während wir nur die eine Natur hatten. Unser gesamtes Bildungssystem, alles in der Gesellschaft, hat unseren Verstand darauf programmiert, dass du das Sagen hast. Das ist es, was Bildung ausmacht. Je mehr Bildung du hast, desto besser kannst du deinen Computer bedienen. Verstehst du, was ich sage? Kies, unser Europakoordinator, hat einen Doktortitel. Das bedeutet, dass er ein bisschen mehr Ausbildung hatte als einige von uns, um seine eigene Show zu leiten. Aber mit seinem Doktortitel leitet er nicht seine eigene Show. Er musste aus dem Haus ausziehen, okay? Er musste aus diesem Haus ausziehen. Das heißt nicht, dass die Ausbildung nicht einen gewissen Wert hat. Aber der Teil der Ausbildung, der dir beibringt, dich darauf zu stützen, ist ein Fehler. Der Grund, warum sie dir das beibringen, ist, dass sie auch eine Adam-Natur haben und es keine andere Möglichkeit gibt, die Geräte zu bedienen. Es gibt nur eine Tastatur in ihnen und das ist die einzige Art, wie sie funktionieren. Das hört sich an, als wäre das die Wahrheit, aber das ist es nicht. Es ist nur wahr. Die Wahrheit ist, dass es eine andere Natur gibt, die empfangen werden kann. Sie hat eine Tastatur für den Computer und es gibt jemanden mit dieser Natur, der den Computer viel besser bedienen kann, als du es mit deiner Bildung je schaffen könntest. Denn derjenige, den wir an diese Natur setzen, seine Weisheit ist mehr als alle unsere Doktortitel, so wie der Himmel über der Erde ist. Du kannst die klügsten Menschen der Welt nehmen und sie zusammenbringen und ihre Dummheit mit der des Computerbedieners vergleichen, auf den wir Zugriff haben. Auch wenn wir hier gut ausgebildet sind, ist es lächerlich, an etwas so Veraltetem festzuhalten, wenn wir die modernsten Geräte zur Verfügung haben. Amen? Es ist lächerlich. Man kann den Computer auf beide Arten betreiben. Aber eine ist erbärmlich, die eine ist hochmodern. Hier ist noch etwas Interessantes für dich. Lass mich das mal dir weitergeben. Entweder ist Christus an der Tastatur, oder wir haben uns Adam hingegeben. Und durch das, was in unserem Verstand programmiert wurde, wird die alte fleischliche Natur dort sitzen und laufen. Sie ist auf Automatik eingestellt. Wenn du etwas tun willst, wird der Verstand aktiviert und das, was du programmiert hast, erscheint auf dem Bildschirm und du wählst, ja, das ist das Beste, was mir einfällt. Ja, und dann lässt du es los. Oder, wenn wir eine Menge Sünde in unserem Leben haben, hat Satan die Möglichkeit, hereinzukommen und uns Vorschläge zu machen. Und wir können uns ihm sogar völlig hingeben. Und Menschen, die von Satan besessen und völlig außer Kontrolle sind, übergeben ihm tatsächlich die Tastatur. So wie wir uns Christus zugewandt haben. Das ist also ein Extremfall. Christen werden das nicht tun, aber manchmal hören sie ihm stattdessen ein bisschen zu. Und sie lassen ihn einfach ein bisschen herumtippen, solange er gute Sachen eingibt. Sie merken nicht einmal, dass er es ist. Er wird sogar imitieren, dass es Christus ist, der das tut. Er wird also den Herrn nachahmen. Lass mich dir zeigen, wie man die Tastatur bedient. Und er wird herumtippen. Und du hast die Steuerung nicht umgestellt. Du bist immer noch hier drüben. Christus kommt nicht drüber und tippt einfach auf der Tastatur herum. Er hat eine hier drüben. Du musst umschalten. Du musst die Autorität an ihn abgeben. Ordne dich ihm unter, egal wem du nachgibst. Es gibt also drei Quellen. Entweder spielt Satan an der Tastatur, Adam und die alte fleischliche Natur, oder Christus sitzt an der Tastatur. Das ist der Ausgangspunkt, von dem die Gedanken kommen. Von einem dieser drei Orte. Also, wie bekommen wir das hin? Woher weiß ich, welcher der drei es ist? Ja? Vor allem, wenn Satan Christus nachahmt. In Ordnung? Das ist eine berechtigte Frage. Okay? Ich werde dir eine ziemlich einfache Antwort geben. Ja, es ist nicht immer so einfach, wenn du es ausprobierst. Aber du fängst damit an, was das Wort Gottes sagt. Dann akzeptiere ich das als Wahrheit. Dann beschäftige dich mit den Gründen. Warum kann ich es nicht glauben? Oder ausführen, oder was auch immer. Aber passe das Wort Gottes nicht aus Unglauben an. Das ist es, was das Wort Gottes sagt. Schauen wir uns an, wie Satan auf die Tastatur zugreift und mir Gedanken in den Kopf bringt. Eine einfache Bibelstelle. Ich werde einfach etwas zitieren, das ihr alle kennt, aber ich bringe es euch nur wieder in Erinnerung. Unterwirf dich dem Herrn, widerstehe dem Teufel, und er wird von dir fliehen. Ich bin sicher, jeder kennt diese Bibelstelle. Unterwerfe dich dem Herrn, widerstehe dem Teufel, und er wird von dir fliehen. Ich sehe überall auf der Welt Christen, die versuchen, dem Teufel zu widerstehen, und er geht nirgendwo hin. Sie sagen, ich habe getan, was die Bibel sagt, ich widerstehe dem Teufel, aber er lässt mich nicht in Ruhe und er kommt einfach immer wieder. Aber sie haben den ersten Teil des Verses übersehen. Zuerst musst du dich dem Herrn unterordnen, dann widerstehst du dem Teufel und er wird von dir fliehen. Sie haben also die Bedingungen nicht befolgt, damit er flieht. Wenn er nicht flieht, ist das die Bestätigung dafür, dass du dich dem Herrn nicht untergeordnet hast. Wenn du wissen willst, wie schnell und wie hart er rennen wird, wenn du ihm widerstehst, dann ist es die Frage, wie tief und wie unerschütterlich du Gott ergeben bist. Ich weiß, dass jeder hier Gott untergeordnet ist, sonst wärst du nicht hier. So wie jeder hier Gott liebt, das weiß ich, sonst wärst du nicht hier. Aber liebst du ihn auch zu 100%? Oder vertraust du ihm gemäß Sprüche 3, Verse 5 und 6 von ganzem Herzen? Ist das immer noch die 100%? Wir müssen ihn von ganzem Herzen lieben, um in den vollen Genuss zu kommen. Wir müssen ihm von ganzem Herzen vertrauen und uns ihm von ganzem Herzen unterordnen, um die Kraft zu bekommen, die den Teufel in die Flucht schlägt, so wie wir wissen, dass das Wort Gottes sagt. Wenn du es nur zu 80% tust, wirst du 80% Wirkung erzielen. Wenn du es zu 20% tust, wirst du 20% Wirkung erzielen. Deshalb gibt es im Leib Christi einige Menschen, die das Gleiche tun und einige, die es effektiver tun als die anderen. Du hast einfach einen höheren Prozentsatz, mit dem du eines dieser beiden Gebote befolgst. So einfach ist das. Es bedeutet nicht, dass sie besser sind als du oder dass Gott sie mehr liebt. Es bedeutet, dass sie die Verantwortung für ihr Fehlverhalten übernehmen, dass sie aufhören, Ausreden vorzubringen, dass sie schon länger als du nach den Gründen suchen und sich mit mehr beschäftigen als du. Vielleicht hatten sie mehr Zeit. Wenn sie nicht mehr Zeit hatten, sollte dir das wirklich etwas klar machen. Du bist faul gewesen. Sie machen das schon seit 10 Jahren und haben es in 5 Jahren geschafft. Du hast erst letzte Woche angefangen. Das Sinn? Aber du machst es schon seit 10 Jahren und sie haben letzte Woche angefangen und sie sind dir voraus. Anstatt sie zu verurteilen und niederzumachen, solltest du herausfinden, was du falsch machst. Wenn ich dieses eine kleine Gebot befolge, mich Gott zu unterwerfen, dem Teufel zu widerstehen, sodass er von mir flieht, wenn ich das getan habe und er von mir geflohen ist, wie kann er dann auf meiner Tastatur herumtippen? Das kann er nicht, er hat keinen Platz in mir. Verstehst du, was ich damit sagen will? Er hat keinen Platz in mir. Wenn er keinen Platz in mir hat, kann er sich nicht an meiner Tastatur zu schaffen machen. Diesen einen habe ich so mit eliminiert. Damit bleiben nur noch 2 bei mir. Gut, das eine habe ich dir bereits gesagt, und es war kein Vorschlag, sondern ein Gebot Gottes. Tötet eure Glieder des Fleisches. Es bedeutet töten. Lege die Axt an die Wurzel des Baumes. An den Stolz. Wenn du dich wirklich gedemütigt hast, und das ist genau das gleiche, wie wenn du dich Gott von ganzem Herzen unterordnest, wenn du dich wirklich gedemütigt hast, alle Kontrolle losgelassen hast, dich zu 100% auf Gott stützt, dann hast du auch das Fleisch getötet. Das hast du getan. Es ist tot. Nichts Totes kann die Tastatur bedienen. Wenn es schwach und richtig kaputt ist, kann es nicht richtig laufen, aber es kann etwas herumtippen. Wenn er stark und gesund ist, kann er einfach da sitzen und 12 oder 16 Stunden am Tag arbeiten. Es kommt also darauf an, auf welcher Ebene du das Fleisch absterben hast lassen. Verbringe nicht dein ganzes Leben damit, die Früchte von diesem Baum zu pflücken. Das ist ein typischer Fehler in der Buße, den die meisten Christen begehen. Sie steigen auf diesen Baum, an dem alle möglichen Früchte hängen, die von der Wurzel des Stolzes stammen. Und jedes Mal, wenn eine neue Frucht herauskommt, denken sie, oh nein, wie um alles in der Welt ist das passiert? Ich habe nicht bemerkt, dass das immer noch in mir ist. Ich dachte, ich hätte das erledigt. Sie rennen raus und pflücken alles ab. Psst, ich dachte, ich hätte es. Ich hoffe, niemand hat das gesehen, bevor ich es abbekommen habe. Und genau im unpassendsten Moment kommt wieder eine hoch. Genau in dem Moment, als der Pastor vorbeikam, kam eine heraus. Es war Frühling und ich hatte nicht bemerkt, dass es Frühling war. Jetzt bekommst du richtig Panik, pflückst alles ab und nimmst dir eine Schere und schneidest die Äste zurück. Das sollte reichen. Siehst du, das nennt man beschneiden. Die Bibel sagt, dass du das tust, wenn du willst, dass der Baum mehr Früchte trägt. Vielleicht bleibt sie ein bisschen länger aus, aber in der nächsten Saison, boom, kommt sie mehr Frucht als vorher. Oh, was um alles in der Welt, ich bin rückfällig geworden. Aber du dachtest, du würdest die ganze Zeit Buße tun. Dann sagt der Teufel, siehst du hast nicht Buße getan. Hast du das schon mal gehört? Du hast nicht wirklich Buße getan. Wenn du wirklich Buße getan hättest, wäre das nicht mehr da. Und wenn du diese Lüge glaubst, könnte sie wahr sein. Aber in den meisten Fällen ist es nicht die Wahrheit. Es ist wahr, dass du vom Wurzelproblem nicht Buße getan hast. Aber es ist nicht wahr, dass du nicht von der Frucht Buße getan hast. Du hättest von dieser Frucht Buße tun sollen, aber das tötet den Baum nicht. Du musst sie bis zur Wurzel des Baumes zurückverfolgen, die Axt an den Baum legen und in der nächsten Saison wird es keine Frucht an diesem Baum geben, weil er vertrocknet ist. Es fließt kein Saft mehr durch ihn hindurch. Nun, das ist ein häufiger Fehler. Die meisten Christen auf der Welt tun nur auf der Ebene der Frucht oder vielleicht auf der Ebene des Zweiges Buße, aber nicht auf der Wurzelebene. Du musst also erkennen, dass es den zusätzlichen Aufwand wert ist, ihn bis zur Wurzel zurückzuverfolgen. Wenn du dir nicht sicher bist, in welchem Stadium du dich befindest, ist es gut, wenn du die verschiedenen Wachstumsstadien vom Samen aufwärts kennst. Wenn du es auf der Ebene des Samens verpasst, kannst du es auf der Ebene des Setzlings nachholen. Du kannst auf jeder Stufe anfangen. Alles hat einen Ursprung. Du hast Orangen, die schweben nicht einfach in der Luft. Sie sind an einem kleinen Zweig aufgehängt, ein Zweig hängt an einem kleinen Ast, ein Ast hängt an einem dickeren Ast, ein dickerer Ast an einem Baumstamm und du kannst sie bis nach unten verfolgen. Alles ist mit etwas verbunden. Jede Stufe kommt von etwas anderem in der nächsten Stufe. Um die nächste Stufe zu erreichen, muss es überall eine Veränderung geben. Etwas anderes musste passieren. Wenn du diesen Punkt erkennen und sehen könntest, wie sich die Veränderung vollzieht, hättest du sie genau dort klären können. Zumindest hättest du es aufhalten können, bevor es zu einer Frucht wurde, die jemand anderes essen konnte, die schlecht war. Weißt du, was ich damit sagen will? Bevor sie tatsächlich gewachsen ist, fange sie wenigstens in der Blütezeit ein. denn es ist die eigentliche Frucht, die Schaden anrichten wird, die andere Menschen berührt. Menschen, die reifer und anspruchsvoller sind, können erkennen, wenn du gerade erst ein Pflänzchen bekommen hast. Oder sie können erkennen, wenn du kurz vor der Blüte stehst. Oder sie können erkennen, wenn du bereits am Blühen warst und bald Früchte tragen wirst. Sie können das erkennen, du solltest es selbst erkennen können. Aber wenn du das nicht kannst, dann fälle in der Zwischenzeit wenigstens den Baum. Die Pfahlwurzel ist stolz. Du musst nicht verstehen, wie es dazu gekommen ist. Du musst dich nur demütigen und es Gott zurückgeben. Damit du sündigen kannst, musst du die Herrschaft über den Baum übernehmen. Du musst die Herrschaft, einen Akt deines Willens, an Adam zurückgeben, sonst kann dieser Baum nicht wachsen. Die Buße besteht also darin, sie, die Herrschaft, an Christus zurückzugeben. Demütige dich, gebe sie demütig an Christus zurück. Wenn du das tust, schneidest du die Lügen ab, legst die Axt an die Wurzel des Baumes und die Früchte beginnen abzusterben. Und sie wird weiter absterben und abfallen, solange du sie übergibst. Wenn du siehst, dass sie nachwächst, ist das dein Beweis, oder du spürst, dass sie wächst, ist das der Beweis dafür, dass du sie bewusst oder unbewusst wieder zurückgenommen hast. Ich meine, wenn du das erkennst, haue nicht 3 Tage lang auf dich ein und höre auf den Teufel, sondern demütige dich sofort und lege den Schalter wieder um. Wenn du den Schalter umgelegt hast, sprich mit dem einen an der Tastatur hier und bitte ihn, dir die Gründe für den Wechsel und den Trick, den der Teufel benutzt hat, zu zeigen. Aber lass den Schalter nicht bei ihm auf der Tastatur liegen und stelle die Frage, was schiefgelaufen ist. Denn er wird sich als Gott ausgeben und auf deine Tastatur herumtippen und dir vor Augen führen, was schiefgelaufen ist. Und du wirst die nächsten 50 Jahre damit verbringen, daran zu arbeiten, und es wird nie in Ordnung gebracht werden. Das ist eine der Möglichkeiten, die richtig erscheinen, während du im falschen Baum sitzt und Gott fragst, was falsch ist. Und Gott aber nicht an der Tastatur sitzt. Der Feind deiner Seele wird sich an die Tastatur setzen und dich anlügen und dir Wege aufzeigen, die richtig erscheinen, die eine falsche Diagnose stellen, was das Problem ist, und egal wie sehr du diese falsche Diagnose behandelst, du wirst nie geheilt werden. Und deshalb ist es wichtig, ich sehe, dass selbst die, die ich ausbilde, wenn sie erwischt werden, immer noch dazu neigen, einfach zum falschen Baum zu wechseln, und wenn sie dort sind, stellen sie Fragen und versuchen wieder herauszukommen. Und alles, was sie tun mussten, wäre sich zu demütigen und zu bekennen, Herr, es tut mir leid, vergib mir, dass ich die Herrschaft übernommen oder Adam die Herrschaft zurückgegeben habe. Du bist mein Herr. Ich habe das nicht bewusst getan. Herr, wenn ich es getan habe, vergib mir. Es war dumm. Du bist der Herr. Ich will, dass du die Entscheidungen triffst. Das ist alles, was es braucht. Nur eine einfache Entscheidung, um zurückzukehren. Wenn wir das also tun, sind wir die beiden anderen Gründe los und es bleibt nur noch einer übrig. Das ist das häufige Problem, von dem ich sagte, dass wir wirklich auf unser Bekenntnis achten müssen. Wer bist du? Bin ich Joseph Adam oder Joseph Christus? Gott sagte, ich will nicht, dass du beides bist. Such dir aus, was du sein willst. Wer bist du? Nun, jahrelang war ich Joseph Adam. Ich hatte keine andere Wahl. Du weißt, dass ich so gelebt habe. Aber jetzt habe ich mich entschieden, in Christus zu sein. Aber wenn mir ein Gedanke in den Sinn kommt, der besagt, dass ich etwas tun soll, von dem ich weiß, dass Christus es nicht wollen würde, was sage ich dann aus meinem Willen heraus? Aber ich will das tun. Gott, warum kann ich das nicht tun? Ist es das, was du tun willst, oder ist es das, was Adam tun will? Das ist es, was Adam tun will. Was will Christus tun? Das ist es nicht, oder? Welcher bist du denn dann? Welchen von beiden wirst du als dich identifizieren? Das, was Christus tun will, oder das, was Adam tun will? Welche von beiden bist du? Wer ist dein wahres Ich? Du würdest dich wundern, wie viele Christen immer noch denken, dass ihr wahres Ich Adam ist. Das warst du früher. Und dieser Körper ist gestorben. Und dein Geist kam in diesen neuen Körper, der Christus ist. Ein geistlicher Körper. Du kannst dir aussuchen, wer von ihnen du sein wirst. Und das beeinflusst die Art, wie du reagierst. Wenn ich feststelle, dass ich das nicht tun will, dann will ich das nicht tun, weil es wehtun könnte. Ich will das nicht tun, weil es mich viel kosten könnte. Ich will das nicht tun, weil es mich in Verlegenheit bringen könnte. All diese Dinge, Ausreden, die wir uns einfallen lassen, warum wir nicht tun wollen, was Christus auf den Bildschirm gebracht hat, wir nehmen es immer wieder als ich. Und wenn wir feststellen, dass die Natur hier drüben anfing, sich aufzuspielen, weil wir sie noch nicht wirklich getötet hatten, dann fängst du einfach damit an, dass Adam wieder heult und einen Aufstand macht. Tja, Pech gehabt, alter Junge. Ich werde es einfach freigeben. Genau das werde ich tun. Du kannst schreien, wenn du willst. Ich werde dir das Weinen nicht ersparen. Was kümmert es mich, ob du schreist und weinst? Mich nicht. Ich will den Willen meines Vaters tun. Das ist es, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Ich liebe es, den Willen meines Vaters zu tun. Das ist es, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Ich will nicht tun, was Adam tun will, damit er weinen, schmollen, einen Anfall bekommt und tun kann, was er will. Er sollte sowieso tot sein. Die Tatsache, dass ich ihn überhaupt am Leben lassen würde, ist der Grund, warum ich mich nicht beschweren sollte. Denn er wird mich anbrillen und mir das Leben schwer machen. Wenn ich nicht auf ihn hören will, sollte ich ihn erschießen. Aber solange ich da drüben wohne, will ich das Haus nicht in die Luft jagen. Aber wenn ich einfach ausziehe und ihn für tot erkläre, werde ich ihm nicht zuhören. Ich werde nicht auf seine Todesschreie hören. Was soll's, stirb, ist mir egal. Ich lebe dort nicht mehr. Reiß es ab, reiß das Ding heute ab. Ich wohne dort nicht mehr. Ich habe ein besseres Haus. Du würdest erstaunt sein, wie viele Fortschritte du allein durch die Änderung der Einstellung, der du bist, machst. Das Bekenntnis, was du mit deinem Mund bekennst, ist das, was du in deinem Herzen glaubst. Glaubst du wirklich, dass du noch Adam bist? Wenn du das tust, glaubst du nicht wirklich, dass du wiedergeboren bist. Denke darüber nach. Du zweifelst daran, dass du jemals in die Familie Gottes hineingeboren wurdest und dass du wirklich eine Christusnatur hast, die in der Ewigkeit mit dem Herrn leben wird. Du zögerst. Überprüfe deinen Glauben. Was ist falsch an deinem Glauben? Du baust deinen Glauben auf Lügen auf, nicht auf die Wahrheit. Also arbeite daran. Richte ihn auf und bringe ihn dahin, wo er hingehört. In die Wahrheit. Erkenne, dass das, was ich geglaubt habe, eine Lüge ist. Sobald du überzeugt bist, dass es eine Lüge ist, hörst du auf, sie zu glauben. Deshalb versuche ich, Beweise zu sammeln und dich davon zu überzeugen, dass das, was du bisher geglaubt hast, eine Lüge ist, damit du aufhörst, es zu glauben und anfängst, die Wahrheit zu glauben. Dann wird diese Sache ganz einfach werden. Du wirst nicht mehr wie ein Affe sein, der ständig von Baum zu Baum springt. Wir lassen uns nieder, wir schneiden das ab, das ist mehr als ausreichend, um alle Früchte zu liefern, die ich für den Rest meines Lebens brauche. Wir denken uns, oh, aber das Zeug da drüben ist auch ziemlich gut, das ist von einem schönen Baum, es hat viele Jahre gedauert, bis das Ding gewachsen ist. Am besten du fällst zu einem Baum so hoch wie die großen Mammutbäume oder Kiefern dort draußen. Wow, es hat Jahre gedauert, bis sie gewachsen sind. Es ist ein schöner Baum. Es sieht schön aus. Erinnerst du dich an die Bibel, dass die Früchte schön aussehen? Wir denken also an all die guten Dinge dort drüben. Wir glauben nicht wirklich, dass es so etwas Gutes oder Besseres in diesem Baum gibt. Es gibt nichts in diesem Baum, was dem Baum des Lebens das Wasser reichen könnte. Das Problem ist, dass die meisten hier einen riesigen Mammutbaum haben, den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, und sie haben ein kleines, altes, mickriges Pflänzchen hier drüben in der Christusnatur, das noch nicht einmal Früchte trägt. Wenn du diesen abschlägst und die ganze Energie hierher bringst, kann das Ding schnell hochkommen. Das ist das Erstaunliche am Leib Christi. Du kannst hier einen Samen haben, der 20 Jahre lang geschlummert hat und nicht mehr als 3 cm hoch geworden ist. Aber wenn du endlich alle Lügen, die sich dem entgegenstellen, abschneidest und 99% der Energie, die in diesem Baum gesteckt wurde, nimmst und sie umlenkst, sodass der ganze Fluss und das ganze Wasser zu diesem Baum fließt, dann ist dieser Baum schwupp, Junge, er geht auf und das Erste, was du siehst, ist, dass er aufgewachsen ist, voller Früchte. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Geduld, Sanftmut, Mäßigung, Selbstbeherrschung, alles sprießt plötzlich aus dem Boden. Der Baum krummelt nicht und streckt sich nicht hoch. Mal sehen, ob ich ein kleines Stückchen wachse. Hast du jemals einen Obstbaum gesehen, der das tut? hast du ihn im Frühling gesehen, wie er ächzt und stöhnt, versucht, die Früchte herauszubekommen. Er ist einfach da, genießt es einfach, flattert im Wind, lobt Gott, die Blüten kommen heraus und die Früchte kommen heraus. Sie strengen sich nicht an, es gibt eine Zeit und eine Jahreszeit. Wenn sie einfach in der Erde bleiben, erhalten sie alle Nährstoffe und den Regen und all die Dinge, die sie stark und gesund machen, im Sonnenschein. Sie nehmen einfach alles auf, was Gott ihnen gibt, und zur rechten Zeit, ohne jegliche Anstrengung, kommt ihre Frucht zur rechten Zeit. Nun, es ist die gleiche Art und Weise, wie du all die Dinge empfängst, die Gott für dich hat. Den Sonnenschein, der manchmal heiß wird, der Regen, der sich manchmal kalt anfühlt, all die Dinge, die du brauchst, der Wind, der weht, die Dinge, die dich dazu bringen, mehr Wurzeln zu schlagen, um stabil zu sein, machen dich stärker und tiefer. All die Dinge, die du brauchst, um dich zu einem starken, gesunden Baum zu machen, dann wird die Frucht des Geistes hervortreten und es gibt keinen Kampf mehr. Ein Zeichen dafür, dass du einen schönen, gesunden Christusbaum hast, ist, wenn du die Früchte des Geistes hast, Galater 5, Vers 22. Nicht die Gaben des Geistes. Es gibt Gaben, das hat nichts mit einer Reife zu tun. Die Frucht hat etwas mit deiner Reife zu tun. Du musst kein ausgewachsener, riesiger Mammutbaum sein, um Früchte zu tragen. Aber es braucht ein bisschen Zeit. Aber auch ein kleiner Baum wird Früchte tragen. Er trägt nicht viel, aber ist gut. Aber wenn du weiter daran arbeitest, trägt er ein paar Früchte. Du genießt die Früchte und nachdem du die Früchte abgepflückt hast, was hast du dann getan? Du hast sie zurückgeschnitten. Das habe ich lange Zeit nicht verstanden. Endlich mache ich etwas richtig. Die Früchte kommen heraus und ich gebe Gott die Ehre. Endlich habe ich etwas richtig gemacht. Und als nächstes kam die Schere. Klipp, klipp, klipp. Und ich dachte, Gott würde mich bestrafen, weil ich etwas richtig gemacht habe. Nein, er liebt mich und freute sich über die Früchte, die ich hervorbrachte. Und weil er das tat, hat er mich zurückgeschnitten, damit ich beim nächsten Mal mehr Früchte trage. Du musst ein bisschen von Gartenarbeit verstehen, sonst wirst du jedes Mal Gott widerstehen, wenn er versucht, etwas zu tun. Seht ihr, das ist das größte Problem. Die Menschen verstehen nicht, was es braucht, um in Christus stark und gesund zu sein, dass wir jedes Mal, wenn unser Gärtner etwas tun will, hier drüben Widerstand leisten, zu diesem Haus zurücklaufen, um von ihm wegzukommen. Deshalb musst du es abreißen, damit du nicht weglaufen kannst. Du musst dort stehen bleiben und endlich lernen zu verstehen, was Gott tut. Gott bereitete den großen Paulus darauf vor, ein Apostel zu sein. Und er musste lernen, wie ein guter Soldat Härten zu ertragen, weil er in seiner Berufung mit harten Dingen zu tun haben würde. Und Gott ließ in seiner Weisheit etwas zu, was er in seiner Macht hätte verhindern können. Er ließ zu, dass ein Bote Satans ihn in die Enge trieb, damit er sich nicht über das Maß erhob. Gott goss so viel Offenbarung in ihn, ich sprach über die Erkenntnis, er erlangte mehr Erkenntnis, als er Zeit hatte, sie umzusetzen. Es hat noch nicht genug Weisheit hervorgebracht, um es im Gleichgewicht zu halten, was aber im Laufe der etwa 50 Jahre im Dienst geschah. Die Weisheit holte all die Offenbarungen ein, die er am Anfang bekam. Da er aber noch nicht über die nötige Erfahrung verfügte, um die Erkenntnis festzuhalten, und er es sich nicht leisten konnte, sich aufzublähen, gab er ihm einen Boten Satans, um das Gleichgewicht zu halten und ihn zu bändigen. Wenn du den Wortstamm dieses Wortes im Griechischen studierst, bedeutet es im Grunde, dass wir als Kinder mit jemandem gerungen haben und ihn wütend machen wollten, indem wir ihn in den Schwitzkasten nahmen und seinen Kopf mit den Fingerknöcheln rieben. Das wird dich nicht umbringen, aber es wird dir die Tränen in die Augen treiben und dich so wütend machen, dass du einen 20-Penny-Nagel in zwei Teile beißen möchtest, weißt du? Und es irritiert dich einfach, es wird dich nicht umbringen, es tut nur weh. Das ist im Grunde das, was dieser Bote Satans, der ihn schlagen sollte, war. Schlagen bedeutet, dass er ihm einfach den Kopf gerieben hat. Er hat ihn nicht umgebracht. Und er schrie nur, holt ihn runter von mir, nimm ihn weg. Und der Herr sagte ihm wieder, Paulus, meine Gnade reicht aus. Er hat nicht alles verstanden, was er darüber wusste. Gott ließ ihm keine große Wahl, aber er lief nicht vor Gott weg. Er lief nicht zurück zum anderen Baum und verließ Gott, sondern er ertrug es einfach, obwohl er es nicht verstand. Aber wenn du den letzten Teil von Paulus' Dienst liest, hat er sich nicht nur den Kopf reiben lassen, sondern sie haben ihn gesteinigt. Weißt du, was ich damit sagen will? Hast du jemals darüber nachgedacht, was Steinigung damals im Nahen Osten bedeutete? Sie haben dir nicht einfach ein paar Steine an den Kopf geknallt. Sie setzten dich da draußen hin, warfen mit Steinen, bis da ein Monument war. Du bist einfach komplett unter Steinen begraben. Das haben sie auch mit Paulus gemacht. Sie gingen alle weiter ihrer Arbeit nach. Er ist weg. Paulus kroch unter dem Steinhaufen davor, ging zurück in die Stadt, wo sie ihn gerade gesteinigt hatten, holte seine Jünger und ging die Straße weiter. Als er später solche Dinge durchmacht, sagt er, ich kann es jetzt als Freude betrachten, wenn ich in verschiedenen Prüfungen, Anfechtungen und alles andere gerate. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ein kleines bisschen Leid macht ihm nichts aus, ein bisschen Härte als guter Soldat hat ihn nicht gestört. Er nahm es auf sich, um an der Gemeinschaft der Leiden Christi teilzuhaben. Er betrachtete alles andere, was er in der Natur erreicht hatte, als Abfall, verglichen mit dem Privileg dieser Beziehung. Die Art von Beziehung, von der wir hier sprechen. Du musst einfach lernen, Gott zu vertrauen. Wir gehen also davon aus, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen und lernen, ihm einfach zu vertrauen, in ihm zu bleiben und nicht in Adam. Nun, da wir noch Adam haben, möchte ich mit dem Unterschied zwischen dem Geist in dir und im Geist sein schließen. Als ich ganz Adam war, dieses Glas bin ich, habe ich Jesus angenommen. Und er hat seinen Geist in mich ausgegossen. Das ist Wasser, es repräsentiert das Wasser des Geistes. Ich bin zwar noch nicht ganz gefüllt, aber hoffentlich bin ich voll des Geistes. Alles klar? Das ist der Geist in mir. Dieser Geist hat Kraft. Er hat mir die Kraft gegeben, Adam zu töten. Amen. Er gab mir die Kraft, meinen Körper unter die Kontrolle von Jesus zu bringen. Er gab mir die Kraft, das zu tun. Aber ich sitze hier mit einem Akt meines Willens. Ich kann diese Macht entweder freisetzen oder nicht. Ich habe eine Wahl. Jahrelang hatte ich immer noch den Adam. Satan hatte Zugang zu mir, weil ich Adam immer noch am Leben hielt und es Sünde in meinem Leben gab. Aber ich hatte auch den Geist Gottes in mir und ich wollte Gott dienen. Ich war also an Punkt A und Gott sagte mir, ich soll zu Punkt B gehen. Und weil ich Gott liebe, wollte ich tun, was Gott sagte. Und ich glaubte, dass mich nichts aufhalten könnte, solange ich mich auf das konzentrierte, was Gott mir sagte, dass ich tun sollte. Ich machte mich auf den Weg von A nach B. Aber weil ich immer noch Adam in mir hatte und Satan Zugang zu mir hatte, griffen mich dämonische Geister an und hämmerten gegen mein Glas. Wie ein guter Christ hob ich mein Schild, zog mein Schwert heraus, zitierte die Bibel und wies den Teufel zurecht. Ich versuchte, etwas von meinem Geist freizusetzen, etwas davon herauszuspritzen. Du hast hier nur einen kleinen Spritzer. Ich spritzte etwas heraus, ich spritzte es einfach umher und brachte den Geist zum Fließen und drängte sie zurück. Gehe aus dem Weg, bevor ein anderer Haufen sich auf mich stürzt. Dann würde ich das Gleiche tun. Schließlich kam ich bei B an. Aber mein Glas war zu diesem Zeitpunkt schon zu zwei Dritteln leer, weil ich alles brauchte, um die anderen zu vertreiben. Außerdem hätte ich mich auf dem ganzen Weg dorthin herumgeschlagen, wäre verwundet worden, hätte mich verausgabt. Aber ich schaffte es zu dem Termin. Aber du siehst, der ganze Kampf auf dem Weg war nicht die Verabredung. B war die Verabredung. Als ich dort ankam, wartete schon ein großer Gegner auf mich. Das war meine Verabredung mit ihm. Aber jetzt bin ich etwa zwei Drittel meines Wassers losgeworden. Ich bin bereits verwundet, müde und abgekämpft. Und jetzt will ich mit dem Großen in den Ring steigen. Aber ich habe einen Dickschädel. Ich bin entschlossen. Ich glaube, man kann nur verlieren, wenn man aufgibt. Ich bin also kein Aufgeber. Also krieche ich in den Ring, dorthin, wo mich Gott geschickt hat. Und ich gehe 48 Runden und schließlich gewann ich. Es ist schwer zu sagen, wer der Gewinner war, wenn man mich ansieht. Aber ich gewann knapp, aber ich gewann. Also Leute, so habe ich lange Zeit gedient. Aber dann wurde ich ein bisschen schlauer. Ich erkannte, wenn ich in Christus hineinkomme, und das ist es, worüber wir sprechen, in die Gegenwart Gottes zu kommen und dort zu bleiben, und mir wurde klar, dass dieses Glas mich darstellte, das Wasser darin steht für den Heiligen Geist. Aber du repräsentierst Christus und der Heilige Geist war dieser ganze Raum. Sagen wir, der ganze Raum war wasserdicht und nur mit Wasser gefüllt. Ein großer Wassertank, klares, kristallklares Wasser darin. Und das ist ein kleines, klares Glas. Und mir ist klar, dass ich mich noch mit einigen Dingen befassen muss. Aber wenn mein Glas klar und sauber wäre, weißt du, was ich meine? Voll mit Wasser. Ich konnte mein Glas mit in den Tank nehmen und es einfach in die Mitte des Tankes stellen. Wenn mein Glas sauber war, und das muss es sein, sonst lässt es nicht in die Mitte des Tanks. Das ist in der Gegenwart unseres Vaters, dorthin kann keine Sünde kommen. Mein bräunliches oder graues Glas kann also nicht in seine Gegenwart kommen. Ich muss es so weit bringen, dass es kristallklar ist. Entferne alle Sünden, dann ist mein Glas kristallklar, gefüllt mit dem Geist, und dann komme ich durch den Glauben, durch die Annahme dessen, was Gott gesagt hat, durch das Blut direkt in den Tank. Mein kleines kristallklares Glas, das in der Mitte dieses Tanks mit klarem Wasser steht, wirst du nicht einmal sehen. Weißt du, was ich damit sagen will? Es wird verschwinden. Alles, was du sehen wirst, ist der Herr, der Geist. Amen. Wenn ich mich dort hineinbewege und einfach dort bleibe, ist er an der Tastatur und an der Tastatur tippt er es auf meinen kleinen Bildschirm, der dort in der Mitte des Tanks ist. Und er sagt, Sohn, wir sind bei A, aber ich möchte, dass du nach B gehst. Ich sage, ja, Herr, wann immer du bereit bist. Denn ich gehe nirgendwo hin, bis sich der Tank bewegt. Oder die Wolke. Der Feuerball. Herr, wann immer du gehen willst, werden wir gehen. Und ich werde alles tun, was du mir sagst, wenn du dort bist. Ich werde zulassen, dass du mein Gefäß benutzt, um zu fließen und dich zu offenbaren. Und ich werde dir die ganze Ehre und den Ruhm für das geben, was du tust. Ich werde einfach in deine Ruhe eintreten. Ich höre mit meiner eigenen Arbeit auf. Ich bin hier, um mitzufahren. Wenn du bereit bist und sagst, okay, wir rücken aus, ich sorge dafür, dass ich genau in der Mitte des Tanks bleibe und der ganze Tank geht nach B. Was glaubst du, wie viele Dämonen zwischen hier und B auf den Tank gesprungen sind? Auf keinen Fall, Joseph. Sie werden sich nicht mit ihm anlegen. Sie können nicht zu mir kommen, weil sie keinen Platz in mir finden können. Sie müssten den ganzen Weg durch Christus gehen, um zu mir zu gelangen. Und sie haben keinen Platz in Christus. Und ich bin in Christus. Also haben sie keinen Zugang zu mir. Anstatt zu kämpfen und mich zu quälen und mich aufzureiben, um nach B zu kommen, bin ich jetzt in die Ruhe eingegangen. Ich bin in Gottes Gegenwart, wo die Freude in Fülle ist. Ich habe einen Frieden, der alles Verständnis übersteigt. Ich genieße die Gemeinschaft mit meinem Gott auf dem Weg nach B. Jetzt komme ich zu B. Und hier ist der Auftrag. Der alte Dicke steht da und er sieht, was kommt. Und ihm schlottern die Knie, als dieser Tank in die Stadt rollt. Und aus dem Innern des Tanks erhalte ich einen Befehl. Vater, was soll ich tun? Puste ihn aus dem Ring. Also gut. Welche Waffe soll ich benutzen? Das Gewehr, die Kanone, die Rakete? Er hat ein Arsenal für alle, egal wie groß der andere im Ring ist. Er sagte, ein einfaches Sturmgewehr wird schon reichen. Ich sagte, Herr, was soll ich tun? Und er gibt mir die Erlaubnis, Autorität und Kraft freizusetzen, um das Hindernis zu beseitigen. Und ich schieße aus dem Innern des Tanks. Ich steige nicht mehr aus dem Tank und springe in den Ring, um mich mit ihm zu messen. Ich schieße nur aus dem Innern des Tanks. Schwupp, er ist weg. Ich sage, toll, gelobt sei der Herr. Und ich erzähle allen, wie der Herr dieses Hindernis beseitigt hat. Und ich frage, Vater, wo ist der nächste Auftrag? Er sagte, oh, er ist hier drüben in C. Wann immer du bereit bist, Vater. Wann immer du bereit bist, Herr, werden wir gehen. In der Zwischenzeit werde ich mich einfach ausruhen. Und wir gehen nach C, wir gehen nach D, wir gehen nach wo auch immer. Amen? Das ist der Unterschied. Glaubst du, dass es mehr Freude macht, mit Gott zu wandeln und ihm zu dienen, als auf die alte Weise? Amen? Denke in der nächsten Pause darüber nach und wir machen in der nächsten Sitzung weiter.